Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Einen Tag vor ihrem 76. Geburtstag hat die Schriftstellerin, Schauspielerin und Theatermacherin Emine Sevgi Özdamar schon heute ein schönes Geschenk bekommen. Die Nachricht, dass sie mit dem diesjährigen Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird. Der wichtigsten Ehrung für Literatinnen in Deutschland, dotiert mit 50.000 Euro. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, deren Mitglied ist Özdamar auch, würdigt sie als herausragende Autorin, der die deutsche Sprache und Literatur, neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound verdanke. Ich habe Emine Sevgi Özdamar kurz vor der Sendung angerufen und natürlich erstmal gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Frau Özdamar.
Dankeschön. Danke.
Wo und in welcher Situation hat Sie die Nachricht vom Büchner-Preis erreicht?
Ich war zu Hause in der Türkei und klingelte Telefon und da war sehr angenehm Osterkamp. Der Präsident von dem Darmstädter Sprache und Dichtung. Und der hat mir ganz in Ruhe erzählt, dass er eine schöne Nachricht für mich hat. Und der war so ruhig und schön und sensibel. Ich blieb so erstmal stumm. Er auch. Und so habe ich erfahren. Ja.
Und wir erreichen Sie jetzt auch in der Türkei, wo Sie ja teilweise leben, im Wechsel mit Berlin.
Ja. Das draußen ist, schreien die Katzen.
Ach, die Katzen sind das. Ich dachte Kinder.
Nicht so, nein, das sind die Katzen.
Das ist ja nicht der erste Preis, den Sie bekommen. Angefangen vom Ingeborg-Bachmann-Preis 1991 haben Sie, wenn ich das richtig überblickt habe, in den letzten 30 Jahren um die 15 der wichtigsten deutschen Literaturpreise bekommen. Nun also den Büchner-Preis. Was bedeutet der Ihnen?
Sicher sehr, da ich schon in meinen jungen Jahren in der Schauspielschule mit Büchner mich beschäftigt habe. Der Verleger von Nazım Hikmet's Büchern, der auch sein Stiefsohn war, Mehmet Fuat, mochte mich und schenkte mir immer von seinem Verlag Bücher, weil wir nicht sehr viel Geld hatten als junge Menschen. Und er sagte mir, du bist so ein junges Mädchen und so unverschämt, wie du dich anziehst und so. Und schenkte mir Bücher, also mochte mich. Und dann habe ich dieses Foto gesehen von ihm. Der sah ja wie ein Vogel, ne? Also für mich, ne? Der so schöne Haare hatte, wie ein besonderer Vogel sah er, ein bisschen so wie ein verschwitzter Kind, der zu großer Kopf auf seinen Körper gesetzt war. Also so sah er aus und ich habe dann ihn sehr, sehr geliebt, natürlich, ja.
Haben Sie Stücke von ihm gespielt auch im Theater?
Nein, aber in Wojciech war ich Mitarbeiterin von Matthias Langhoff. Im Bochumer Schauspielhaus in der Area von Klaus Peimann. Und Klaus Peimann sah mein Zimmer, als ich tausende von Blättern an den Wänden mit Stecknadeln gesteckt. Ich wollte ja Collagen machen oder Comics über Wojciech machen. Habe ich ja auch gemacht. Das wurde auch so Programmheft gemacht. So eine Art ganz subjektive Erzählung, was Wojciech ist, der Morgen oder die Figuren und richtig mit Comics-Figuren, ne? Habe ich gemacht. Und da habe ich auch sogar Büchner gezeichnet und was er da sagt zu den Leuten und so weiter, solche Sachen. Ja, das ist in der Akademie der Künste in Berlin.
Im Archiv.
Weil sie meinen Vorlass haben.
Ja. Ah ja, Emine Sevgi Özdamar ist, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer, als 18-Jährige 1965 im Rahmen des Anwerbeabkommens von Istanbul nach Berlin gekommen, hat da in der Fabrik gearbeitet, sich aber auch, kann man wohl sagen, als junge Frau, die unbedingt ans Theater wollte, emanzipiert. Sie hat danach in Istanbul Schauspiel studiert und ist nach dem Militärputsch in der Türkei wieder zurück nach Berlin gegangen, lebte im Westteil der Stadt, wollte aber in Ost-Berlin lernen, wie Bertolt Brechts Theater funktioniert. Und deshalb hat sie den damaligen Volksbühnenintendanten Benno Besson direkt angesteuert, wurde genommen. Und das war dann eine lange, lange Beziehung. Das können wir jetzt, darum fasse ich das zusammen, Frau Özdamar, hier nicht alles im Detail erzählen. Aber die Frage interessiert mich, was Ihnen die Literatur im Vergleich zum Theater bedeutet oder umgekehrt das Theater im Vergleich zur Literatur.
Ich hatte das Gefühl, besonders als ich anfing zu schreiben und eine Weile nicht Theater machen könnte, sagte ich, oh weh, das war so eine große Hilfe, das Theater, für das Schreiben. wird das vielleicht schlecht jetzt und so. Weil es hat eine große Ähnlichkeit für mich. Also jetzt die Institution fehlte, was am Theater gab. Also du kommst und John Pförtner macht mit dir Scherze und alle deine Mitspieler gehst auf die Bühne und du musst ja mit dem Rhythmus der anderen Schauspielerkollegen klarkommen. Da ist der Regisseur, da ist der Bühnenbildner und Kostümbildner, unterstützt mit dem Kostüm deine Figur und so. Das alles fehlte und zwar beim Schreiben, aber trotzdem war das Schreiben für mich wie am Theater, also das weiße Blatt, einfach ein Bühnenbild. Und da ist die erste Ich bist du, als schreibendes weiter Ich ist deine Figur, den du anfängst in diesem weißen Blatt zu schreiben. Genau wie am Theater, sagen wir, du kriegst die Rolle, Witwe Beckbeck oder Penthesilea oder Putzfrau oder Ophelia, dann gehst du auf die Bühne, während der Proben innerhalb 5 Wochen, 10 Wochen, was weiß ich, du erweiterst die Grenzen von diesem zweite Ich und das zweite Ich auch erweitert deine Grenzen. Nur beim Schreiben fehlten die Küsse von den Kollegen. Die morgen, wenn du 30 Kollegen hast, besonders in Frankreich, morgen 90 Küsse von 30 Kollegen und abend 90, also 180 Küsse fehlten beim Schreiben.
Na, die hatten Sie ja getankt über viele Jahre.
Ja, genau.
Sie leben und arbeiten in der Türkei, in Deutschland, haben in Frankreich gelebt und haben, wenn man das so sagen kann, 3 Zungen, 3 Sprachheimaten, 3 Perspektiven auf die Welt. Wie stark prägt Ihre Mehrsprachigkeit, Ihre Multiperspektive, Ihr Schreiben?
Ja, ich hatte immer Lust, danach auch andere Sprachen zu lernen, zum Beispiel nach Französisch. Ich habe ja bei meinem zweiten Roman Die Brücke vom Goldenen Horn eine Weile in Barcelona gelebt. Und dort habe ich angefangen, Katalanisch zu lernen.
Katalanisch?
Nicht Katalanisch, das ist ja der Tragische, weil die sagten mir, wieso lernst du nicht Katalanisch?
Ach, Kastilianisch.
Ja, Kastilianisch. Aha. Also, die wollten ja eben diese Kastilianische nicht sprechen.
Ja.
Aber mein Freund Juan Goytisolo, der mein erster Roman so richtig in den Himmel gelobt hat, als ein wunderbarer Schriftsteller, großer Freund. Und der zum Beispiel, er ist Katalaner, aber der schrieb im Kastilianisch. Und ich dachte, ich muss Kastilianisch lernen, weil meine erste Liebe nach Spanien war ja durch den Bürgerkrieg, diese wunderbaren anarchistischen Leute, die sich gegen spanischen Faschismus wehren wollten. Ich hatte damals die Sprache als Kastilianisch begriffen, obwohl ich später erfuhr, dass besonders die Katalanen und Basken gegen den Franco sich gewehrt haben. Aber da musste ich ja dort lange leben. Danach wusste ich schon. Ja, habe ich auch Kastilianisch gelernt. Ja. Und das war sehr schön mit meinen Freunden. Ja, glücklich machen. Es geht ja auch um selber glücklich werden und die anderen glücklich machen. Auch mit der Sprache.
Wie glücklich sind Sie denn in der Türkei? Wie war das heute zum Beispiel? Gab es Anfragen von türkischen Medien? Wird das wahrgenommen dort, dass Sie den Büchnerpreis bekommen haben?
Nein, mein Verlag, ja, habe ich 2 Verlage. Ja, die haben dann in ihren Twitter mir gratuliert. Nein, ich wusste das. Ich habe gesagt, die Türkei hat sich schon lange, also durch dieses Regime auch, von Europa getrennt. Weil zum Beispiel früher, wenn es sowas war, zum Beispiel sogar beim Kleistpreis 2004, 2, 3 Zeitungen haben mich auf ihren ersten Seite als ganzes Blatt gedruckt. Ja? Und die türkische Schriftstellerin, die Deutschen sehr lieben, das war sehr positiv für die. Ja? Und aber seitdem dieses Regime da ist, man versucht ja mit Gewalt die Verbindung zu Europa, also das Gesicht oder den Kopf der Menschen zu einer anderen Richtung drehen. Das schaffen sie nicht.
Sehen Sie sich denn eigentlich auch als sowas wie eine europäische Brückenbauerin?
Wenn man das schafft, schön, würde ich schön finden. Ja, was bleibt uns sonst noch übrig? Weil in der Welt gibt es so viele, wie soll ich sagen, Politiker, die wie Großgrundbesitzer sind. Ja, Großgrundbesitzer, die eine Area besitzen und auch besitzen gleichzeitig alle Tiere und Menschen da drin. Da können sie alles machen mit den Menschen. Und das ist eine gefährliche Situation natürlich. Ja, wie Sie sagen, Brücke bauen, okay.
Die neue Büchner-Preisträgerin Emine Sefki Özdamar. Am 5. November wird ihr der Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Staatstheater Darmstadt verliehen. Frau Özdamar, alles Gute für Sie und ich danke sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen. Also schöne Grüße an Herrn Böttiger. Ich freue mich.
Sie können ihn selbst grüßen.
Hallo, Helmut.
Ja, herzlichen Glückwunsch, freut mich sehr.
Danke, du warst der Erste.
Ja, der erste Kritiker im Radio in Deutschland.
Ja, aber Kultur hatte übrigens. Ich das Gefühl, dass du den schönen Weg zeigst, ne? Wie man denkt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Frau Özdemir, Sie können ja noch zuhören, wenn Sie wollen.
Ah ja, das mache ich gerne, jawohl.
Denn wir gucken uns jetzt das Werk der neuen Büchner-Preisträgerin noch genauer an. Mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger erkennt Özdemirs Romane und eben auch sie selbst sehr gut. Wir erreichen ihn, das wird auch Frau Özdemir gefallen, in Frankreich. Guten Abend, Herr Böttiger.
Ja, guten Abend.
Ja, welches ist für Sie das maßgebliche Buch von Emine Sefki Özdemir?
Ja, allgemein maßgeblich ist natürlich ihr erster Roman, Das Leben ist eine Karawanserei, mit dem langen Titel. Aber ich muss sagen, dass ich das letzte Buch, das jetzt im Herbst erschienen ist, letzten Jahres, von Schattenbegrenzter Raum, dass mich das nochmal sehr beeindruckt hat, weil es die Lebenssituation der Autorin, biografische, geschichtliche, künstlerische Perspektiven noch einmal bündelt und alles, was in ihrer bekannten Trilogie aus den 90er Jahren und Nuller Jahren zum Thema geworden ist, noch einmal in ganz neuer Perspektive fasst. Also der letzte Roman ist, glaube ich, wirklich die Krönung ihres Werks.
Ist das so etwas wie eine intellektuelle und poetische Autobiografie?
Es ist auf jeden Fall eine autobiografische Reflexion über das, was Kunst, die Erfahrung mit Kunst, Theater, Literatur, Poesie in der Wahrnehmung der Autorin ausgelöst hat. Autobiografie ist eine falsche Bezeichnung, auch Autofiktion, wie man das mittlerweile gerne nennt, trifft diese Perspektive nicht, sondern das ist eine Mischung aus persönlichen Erlebnissen, Reflexionen, die aber sofort zu Poesie werden. Auch die unmittelbaren Wahrnehmungen, die Erlebnisse werden in eine andere Sprache überführt und man kann das Poetische und das Wirkliche eigentlich schwer trennen, weil es ineinander übergeht und in diesem Text dann zur Kunst wird. Also es ist eine poetische Reflexion des eigenen Lebens, aber auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise.
Die Jury preist ja auch Özdemirs hochpoetischen Sound und wenn man sie reden hört, fand ich, hört man das auch. Also eben, wie sie dann gleich den Kopf von Georg Büchner beschrieben hat zum Beispiel, ja. Also poetisch, aber nicht gekünstelt. Wie würden Sie diese Ästhetik beschreiben?
Ja, Sie haben es ja gehört, dass Sie auf Fragen, die auch vielleicht ins Allgemeine abstrakt zielen, dass sie da sofort mit Geschichten und Bildern antwortet. Ja. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis ihrer Texte, ihrer Poesie, dass es nicht abstrakte theoretische Reflexionen sind, sondern einzelne Bilder, einzelne Geschichten werden assoziativ ausgelöst durch bestimmte Momente. Und in ihren Romanen merkt man das immer wieder, dass sich die Geschichten verselbstständigen, dass sie eine eigene Wahrheit entwickeln. Wenn sie jetzt auf einer türkischen Insel ist, es ist eine Halbinsel, die ist real, da verbringt sie ja ihre Sommer. Und im Roman wird diese Situation zu einer türkischen Insel, die Auge in Auge mit der griechischen Insel Lesbos, nur 20 Minuten entfernt ist die griechische Insel Lesbos. Und das ist eine reale Situation, das stimmt wirklich. Aber im Roman wird dann diese griechisch-türkische Verbindung fast so wie eine Art kleine Utopie, wie Europa im Idealfall aussehen könnte. Wir wissen ja, wie es mit Griechenland und Türkei geschichtlich aussieht. Das ist ein sehr spannungsreiches Verhältnis, ist auch ein historisch aufgeladenes Verhältnis, gerade jetzt aktuell.
Gerade jetzt wieder. Ja.
Und sie beschreibt dieses Nebeneinander von türkischen und griechischen Kulturen auf dieser kleinen Insel. Und eine der schönsten Geschichten in dem neuen Roman ist, wie sie einfach von der Türkei aus aufbricht und dann durch einen Seeigel verführt. Das ist etwas ganz romantisch Wirkendes, was aber wie real dann im Text erscheint. Sie geht dann geleitet von dem Seeigel über den Meeresboden diese 20 Minuten auf die griechische Insel Lesbos, ist in Europa, und wir befinden uns in einer Welt, die nicht einfach nur eine Märchenwelt ist, sondern die Einlösung einer Utopie, und entwickelt einen eigenen poetischen Raum, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwas Erfundenes oder Gekünsteltes. Ganz im Gegenteil, es erscheint als richtig real.
Sie hat, wie gesagt, viele bedeutende Literaturpreise in Deutschland bekommen. Den Chamisso-Preis, den Kleist-Preis, den Fontane-Preis, die Zuckmeier-Medaille, den Schiller-Preis und nun also den Büchner-Preis. Woran liegt es, dass Özdemir's Bücher trotz dieser vielen Preise bislang noch nicht das ganz große Publikum, auch bei uns nicht, gefunden hat?
Ja, die Sache mit dem großen Publikum ist immer so eine Frage. Also sie ist beim Ingeborg-Bachmann-Preis, 1992 war das, glaube ich, zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Da hat sie einen Auszug aus ihrem Roman »Das Leben ist eine Karawanserei« vorgelesen. Und das war im Rückblick gesehen fast so etwas wie der Beginn einer neuen kleinen literarischen Epoche in Deutschland, weil es war das erste literarische Werk, das die Immigrantenliteratur poetisch beschreibt. Vorher gab es natürlich Romane von türkischen Gastarbeitern, die die Lage der türkischen Gastarbeiter, vor allem die soziale Lage in der Bundesrepublik, beschreibt. Özdemir entwickelte daraus eine ganz eigene Sprache, eine poetische Sprache, was über diese Gastarbeiterproblematik noch hinausgeht. Sie verbindet die türkische Kultur mit der deutschen Kultur und führt es zu etwas ganz Eigenem zusammen. Und das wurde damals tatsächlich auch sehr euphorisch wahrgenommen. Es gab auch vereinzelte kritische Stimmen und Ungläubigkeit, dass es so etwas geben könnte. Auch eine Irritation, weil man das mit orientalischem Erzählen verwechselt hat, was aber überhaupt nicht stimmt. Es ist eine Mischung aus westeuropäischer, deutscher Perspektive, auch Literatur und den türkischen Herkommen. Und man merkt vor allem ihre Theaterausbildung. Das hat sehr viel mit Surrealismus, mit Groteske zu tun. Sie liebt Luis Buñuel und ich glaube auch so groteske Stücke wie von Ionesco spielen eine gewisse Rolle. Also das westlich-groteske, surreale vermischt sich mit einem türkischen Geschichten erzählen, dass man durchaus auch noch spürt. Ich muss sagen, ich habe selten eine Büchnerpreisträgerin so gegönnt wie Emine Sefke Özdemir, weil sie verbindet authentisch in ihrer Person und in ihrem Leben und in ihren Texten alles auf einmal.
Der Literaturkritiker Helmut Böttiger über das Werk der neuen Büchner-Preisträgerin Emine Sefke Özdemir. Ich danke Ihnen und grüße nach Frankreich.
Danke und Ihnen.
Wir verabschieden uns zusammen von Frau Özdemir in der Türkei. Alles Gute.
Ja, sie ist am östlichen Mittelmeer und ich bin am westlichen Mittelmeer. Es ist dasselbe Meer.
Alles Gute. Alles Gute.
Tschüss.